willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldin-Podcast. Ich spreche heute mit Dina, auch als Lady Invest bekannt. Dina hat mit 24 Jahren angefangen, an der Börse zu investieren und hilft heute Frauen dabei, ihren Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu finden. Hallo Dina, schön, dass du heute da bist.
Hallo Saskia, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann in deinem Podcast.
Ja, sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt, welche Erfahrungen du beim Investieren gemacht hast und würde sagen, lass uns direkt starten. Wie alt bist du heute? Wo lebst du und wie verdienst du dein Geld?
Sehr gerne. Also, ich lebe mittlerweile nach einigen Stationen so quer durch Deutschland, in NRW und im Stuttgarter Raum. Mittlerweile jetzt in München zusammen mit meinem Freund, also südlich von München. Genau. Bin auch schon über Mitte 30, also sprich 37 Jahre alt. Und beruflich bin ich aktuell fest angestellt bei einem großen Automobilzulieferer, sehr bekannt, und arbeite dort als Businesspartnerin der Bereichsleitung und unterstütze den Bereichsleiter dort in allen strategischen und organisatorischen Fragestellungen und bin, wie gesagt, da auch fest angestellt, Vollzeit.
Ja, sehr schön. Hast du auch schon andere Erfahrungen gemacht in der Selbstständigkeit? Oder weil du sagtest, aktuell bist du angestellt, da hast du es so betont. Das hört sich so an, als hast du auch schon Unternehmererfahrungen gesammelt.
Also das habe ich eher nur nebenberuflich in der Vergangenheit. Ich bin ja jemand, der sich immer auch mental sehr beschäftigen muss. Ich suche mir immer Projekte und das dann eben auch neben dem Job her. Das heißt, ich habe halt meinen Blog aufgezogen. Ich habe einen Online-Shop mit so, ich sag mal, Audioprogrammen, um den Mindset richtig einzustellen. Ich habe noch einige Projekte nebenher, was so eine Art kleine Selbstständigkeit nebenberuflich ist, aber nicht Vollzeit. Also Vollzeit bin ich ganz normal angestellt, genau.
Spannend. Was ist aktuell so dein Projekt, was dich auf Trab hält?
Ja, leider Gottes sind es immer doch einige, die gleichzeitig laufen. Da muss ich immer ein bisschen schauen, dass ich mich nicht verhaspele. Aber ich sag mal ganz aktuell, mein Shop läuft ja sowieso. Mein Blog versuche ich auch immer wieder mit wertvollem Content zu füllen. Aber ich schreibe jetzt zum Beispiel auch gerade an einem Finanzbuch für Frauen. Unterstützt unter anderem ja auch durch dich und weitere tolle Frauen, die sich da auskennen. Und das soll im Prinzip so ein Motivationsbuch werden für Frauen. Und ich hinterleuchte da auch ein bisschen die Hinderungsgründe, warum viele Frauen sich gar nicht so an das Thema herantrauen, und versuche die auch ein bisschen auszuhebeln und zu motivieren, trotzdem zu beginnen. Und das ist jetzt halt ein Thema, an dem ich ganz stark momentan dran bin.
Ja, cool. Ja, auf das Buch bin ich auch schon sehr gespannt, auf jeden Fall. Gibt es schon ein Datum für alle, die jetzt auch zuhören, die auch interessiert sein könnten, dass sie sich schon darauf einstellen können, wann sie denn dein Buch lesen dürfen?
Also ein ganz festes Datum gibt es noch nicht, weil, wie man sich denken kann, da kommt dann immer noch mal was dazwischen und das muss ja auch noch mal Probe gelesen werden und so weiter. Aber mein Wunsch ist es dann doch, das Ganze Ende Juli vielleicht ins Amazon zu bringen. Also noch nicht ganz sicher, ich kann es nicht versprechen, aber das ist so mein Ziel, auf das ich hinarbeite.
Ja. Genau. Naja, ein bisschen Zeit ist ja noch, aber so weit ist es auch gar nicht mehr hin. Ja,
richtig.
Bleibt spannend auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen, dass du sagtest, viele Frauen trauen sich nicht so richtig an diese Themen, eben Geld und Finanzen, investieren ran. Du hast ja mit 24 angefangen. Was war bei dir der Auslöser, dass du gesagt hast, so, ich fange jetzt einfach mal an?
Also ich würde sagen, so ein Auslöser wie so ein einmaliges Erlebnis, was mich dazu gebracht hat, mich mit Finanzen zu befassen, gab es jetzt an sich nicht, sondern ich würde es eher betiteln als meine Mama. Also meine Mama hat eigentlich schon lange immer nebenher sich mit diesen Finanzthemen befasst, mit Aktien, mit Immobilien. Und ich habe das natürlich beobachtet die ganze Zeit. Wir haben uns ausgetauscht, unterhalten. Und ich habe natürlich ein bisschen mitbekommen, wie sie das macht, was so ihre vielleicht Erfolge sind. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so komm, jetzt will ich das auch mal machen. Jetzt habe ich auch Bock drauf. So schwer ist es doch nicht. Komm, jetzt eröffnen wir ein Depot. Und das war dann sozusagen auch mein erster Akt in der Hinsicht, dass ich ein Depot eröffnet habe, damals mit 24. Und dann einfach mal wild drauf los die ersten Aktien gekauft habe.
Ja, wie sah dieses wild drauf los aus? Also, Depoteröffnung ist ja erstmal so die erste Hürde irgendwie. Wo eröffne ich überhaupt ein Depot? Dann muss man da irgendwie so Fragen beantworten, damit man überhaupt Aktien kaufen darf oder sonstige Investments machen darf. Und wenn man den Schritt dann hinter sich hat, da ist man dann ja erstmal schon mal schweißgebadet. Und dann soll man jetzt auch noch Aktien kaufen oder was auch immer es war. Was hast du denn tatsächlich als erstes dann gekauft?
Also zu diesem Thema mit dem Depot eröffnen, da muss man sich ja auch bedenken, das war vor 13, 14 Jahren, da sah die ganze Landschaft noch ein bisschen anders aus. Das ist nicht gewesen wie heute, dass man da 100 Online-Depots zur Auswahl hatte, wo man schön vergleichen konnte und sich dann einfach das Beste rausgesucht hatte. Stimmt. Also das war schon noch eine andere Zeit. Aber es gab damals schon Flatex. Flatex war dort auch schon wie heute. So ein Flatrate-Broker und meine Mutter war auch beim Flatex gewesen und deswegen fiel für mich die Wahl da relativ leicht und ich bin dann auch durch das ganze Prozedere einmal durch. Klar versetzt einen das im ersten Moment so ein bisschen in Unruhe, um Gottes Willen, und das ganze Kleingedruckte, was klicke ich da jetzt eigentlich an? Aber ich glaube, wenn man das mal durch hat und alle Häkchen gesetzt und dann irgendwann das Depot da ist, dann ist man, glaube ich, schon den wichtigsten Schritt gegangen. Und dann, bei mir war das damals so, dass ich eigentlich gar nicht so wirklich eine Strategie hatte. Also ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ist mein Ziel, welches Risiko will ich eingehen. Ich war so ein bisschen unbedacht, sage ich mal. Und habe damals, meine Mutter hatte so einen,
Erfahrung direkt mit dem Thema durch. Ja, meine genau. Mama wahrscheinlich. Genau. Ne? Also es ist ja eher unüblich. Ich finde das total spannend. Mhm. Ist das dann auch so bei euch zu Hause, dass deine Mama eher so die Finanzherrin ist und dein Papa für andere Themen zuständig? Oder wie läuft das bei
euch? Ja, das hast du ganz gut erkannt. Das ist tatsächlich so, dass sie eigentlich so sich um diese Themen kümmert. Er hat auch gar nicht so das Interesse daran. Also er befasst sich damit auch nicht. Es ist wirklich meine Mama, die dann eben die Investitionen tätigt oder sich da federführend drum kümmert, genau. Also das ist eher untypisch, ich weiß, aber da sieht man mal wieder, wie wichtig eigentlich auch gute Vorbilder sind, ne, die man irgendwo hat. Genau. Und ja, genau, wie ich gesagt habe, also ich habe dann einfach mal irgendwelche Aktien gekauft, die ich im Aktionär oder in der Börse online in solchen Zeitschriften gelesen hatte oder die in so einem Börsen-Newsletter standen, den meine Mama da abonniert hatte. Und habe auch eigentlich nur sehr kurzfristig und man könnte fast sagen, ich habe eigentlich Daytrading betrieben und habe manchmal innerhalb von einem Tag gekauft und wieder verkauft oder dann maximal ein, zwei Tage später. Und unterm Strich muss ich sagen, habe ich quasi mit Trading angefangen und gar nicht mit langfristigen Aktieninvestitionen, weil ich mir einfach nicht so einen Gedanken gemacht habe und ich wollte einfach schnelle Erfolge sehen. Ja, ich habe gedacht, ja komm, jetzt nimmst du mal da eine 5% Steigerung mit. Man muss auch bedenken, damals gab es ja diese Abgeltungssteuer von 25% noch nicht. Das heißt, du hast verkauft und hast die Gebühren, die angefallen sind, aber du musstest nicht 25% an den Staat abtreten. Das hat das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen erleichtert und war eine Hürde weniger, sowas zu tun. Also unterm Strich muss ich sagen, waren dann die ersten Investitionen plus minus null und wahrscheinlich kann ich auch sagen, dass das ganz gut so war und ich eigentlich nicht mit einem großartigen Minus dann aus diesen eher unüberlegten und wenig strategiebehafteten Aktienkäufen rausgegangen bin.
Wie viel Geld hast du denn da am Anfang so eingesetzt?
Gut, das war kurz nach dem Studium, da hatte ich jetzt noch nicht so viel zur Verfügung. Das waren dann ein paar hundert Euro, wenn es hochkommt, mal 500, 600 Euro, aber nicht viel mehr. Also es war eher Spielgeld.
Ja. Ja, was ja so. Also so ist es ja auch. Jeder fängt irgendwo mal klein ganz an. Genau. Man muss ja auch noch gar nicht irgendwie die Zehntausende, Hunderttausende von Euros haben, um an der Börse investieren zu können. Das ist ja das Schöne. Man kann eben heute ja sogar mit Sparplänen auch schon mit 25 Euro starten.
Richtig.
Ja, wie du das auch gemacht hast, eben mit ein paar hundert Euro einfach mal loslegen und Erfahrungen zu machen. Du musst ja dann auch echt eine sehr steile Lernkurve gehabt haben. Hast gerade gesagt, du bist dann so mit plus minus null rausgegangen mit deinen ersten Trades. Das ist ja schon mal gut. Du hast dir nicht wie viele irgendwie die Finger an der Telekom-Aktie verbrannt. Was waren so deine größten Learnings in dieser Anfangsphase?
Ja, das größte Learning war schon, irgendwie zu ungeduldig zu sein. Das ist einfach komplett fehl am Platz bei der Börse. Man darf nicht, ich sag mal, jetzt kaufen wollen und dann kaufen. Man muss halt einmal geduldig sein, um den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen zu finden. Und dann braucht man wiederum Geduld, um dann irgendwann den passenden Zeitpunkt zum Verkaufen abzupassen. Und ich bin eher sehr ungeduldiger Mensch und das habe ich dann schon irgendwann festgestellt, dass Geduld da durchaus gefragt ist und ein gutes, wichtige Eigenschaft ist, die ein Aktionär oder eine Aktionärin doch haben sollte. Das war damals so das wichtigste Learning. Das hat eine Weile gedauert, aber ja, dafür macht man ja eben genau diese Erfahrungen, um daraus zu lernen.
Und wie gehst du heute beim Investieren vor? Du hast ja gerade schon gesagt, damals war das eher so ohne Strategie, sondern es kam einfach daraus an, einfach möglichst schnell loslegen und ohne Strategie. Was für Strategien verfolgst du heute oder hast du bestimmte Methoden? Also wie gehst du vor, wenn du auch Investitionen planst und auswählst?
Also heute bin ich gar nicht mal mehr nur auf dem Aktienparkett zu Hause, sondern ich bin ein relativ offener Mensch, auch in der Hinsicht, und ich probiere immer wieder neue Dinge auch aus. Das heißt, dass ich gar nicht mal mehr nur in Aktien investiere, sondern auch in Immobilien. Ich habe später dann noch zwei Immobilien gekauft. Ich investiere auch in P2P-Kredite und ich versuche immer so ein bisschen rauszufinden, was eigentlich so die Dinge sind, die mir liegen, mit denen ich gut klarkomme. Ich finde, sowas merkt man ja auch relativ schnell, mit welchen Geldanlagen man gut zurechtkommt, mit welchen vielleicht weniger. Und daran orientiere ich mich eigentlich auch ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich eigentlich ganz gut mit Immobilien zurechtkomme als Anlage, Geldanlage. Auch mit P2P-Krediten, da habe ich jetzt auch nicht so die Berührungsängste. Witzigerweise habe ich dann mit der Zeit gemerkt, dass es so Aktien jetzt gar nicht so das Ding ist, was mir am meisten liegt, sondern dass mir tatsächlich eher auch ein paar andere Dinge liegen. Was jetzt nicht heißt, dass ich gar nicht mehr in Aktien investiere, sondern dass ich halt das Ganze ein bisschen aufteile. Also ich diversifiziere dann sowieso über die verschiedenen Anlageklassen. Ich investiere nicht nur in Aktien, sondern auch in andere Dinge und versuche dann immer das Ganze so ein bisschen aufzuteilen. Wenn dann zum Beispiel das neue Gehalt da ist am Monatsanfang, dann schaue ich, dass ich das ein bisschen aufsplitte in P2P-Kredite und vielleicht auch in ETFs oder in Aktien. Genau, und also meine Strategie ist so ein bisschen das Versuchen aufzuteilen, dass ich ungefähr die Hälfte in, nennen wir es mal, sicherere Anlagevarianten meines Geldes investiert habe und die andere Hälfte dann in etwas höher riskantere Anlagevarianten. Wobei ich finde, heutzutage ist es relativ schwierig, noch sichere Geldanlageformen zu finden. Ich würde jetzt auch Aktien, muss ich sagen, gar nicht unbedingt jetzt als sehr sicher oder auch ETFs. Also man sieht ja gerade in Zeiten wie jetzt mit Corona, dass auch die relativ schwankungsanfällig sind. Also das ist gar nicht so einfach, da für sich die Strategie auch zu finden und die passenden Anlageprodukte. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen, die jeder, der da ein bisschen anfangen möchte, für sich erstmal feststellen muss.
Absolut. Also finde ich gut, dass du da jetzt so auf die verschiedenen Anlageklassen eingegangen bist, in die du so investierst, weil Auch ich finde eben, also ich finde, Streuung ist sowieso total wichtig, einfach um ja das Risiko zu verteilen, da eben nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern auf mehrere. Und ja, auch dieser persönliche Aspekt, eben wirklich zu schauen, womit fühle ich mich denn auch wohl, ne? Also ja, wo passt die Rendite, wo passt das Risiko und was macht mir auch Spaß, welche Anlageklasse macht mir auch Spaß. Und du hast jetzt gesagt, Aktien und Immobilien, das sagt den meisten wahrscheinlich was. Du hast auch von P2P-Krediten gesprochen. Mhm. Magst du das noch einmal kurz erklären, dass diejenigen, die jetzt zuhören, die das noch nicht kennen, einmal eine kurze Vorstellung haben, worüber wir hier sprechen?
Ja, gerne, das mache ich gerne. Also Peer-to-Peer-Kredite sind im Prinzip ja Kredite, die ein Privatanleger an einen anderen Privat- oder Endkunden vergibt, wobei es mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, es an kleine Unternehmen zu vergeben. Also es wird nicht nur an Privatkunden, sondern auch an Kleinunternehmen vergeben. Also es gibt Plattformen, die sind auf Immobilien spezialisiert. Dann gibt es aber auch Plattformen, die sind auf Privat- oder Konsumkredite spezialisiert oder aber auch auf Kredite für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich kann dann mich auf so einer Plattform anmelden als Privatinvestor und kann dann dort, ich sag mal, solche Kredite finanzieren, indem ich sage, okay, ich stecke in diesen Kredit jetzt 10 Euro, in den anderen stecke ich 50 Euro. Dann haben die eine bestimmte Laufzeit, diese Kredite. Und dann bekommt man das Geld hoffentlich oder in der Regel mit ein paar Zinsen wieder zurück. Und die Zinsen, die liegen je nach Plattform so zwischen 6% und 15%. Also das sind natürlich schon sehr, ich sag mal, interessante Renditen, aber auf der anderen Seite steht natürlich auch ein gewisses Risiko dahinter, denn es kann ja auch sein, dass der Kreditnehmer mal irgendwann den Kredit nicht zurückzahlen kann und dann verliert man unter Umständen dann seinen investierten Betrag. Und deshalb ist es auch bei Peer-to-Peer-Krediten immer gut, wenn man möglichst auch dort streut, diversifiziert über viele Kredite oder vielleicht sogar über viele von diesen P2P-Plattformen.
Ja, ist es dir schon passiert, dass da ein Privatkreditnehmer ausgefallen ist und du dein Geld nicht zurückbekommen hast?
Also bei den P2P-Krediten ist meine Strategie, dass ich nicht in Privat- oder Konsumkredite investiere, sondern ich bin eigentlich nur auf Immobilienplattformen unterwegs, weil ich einfach finde, dass man das ein bisschen besser einschätzen kann. Und es gibt ja auch viele Plattformen oder einige, wie Estate Guru zum Beispiel, wo immer diese Investitionen auch abgesichert sind über die Immobilie. Das heißt, man ist dort eingetragen im Grundbuch als erster Rang meinetwegen. Das heißt, würde der Kredit ausfallen, hat die Plattform direkt Zugriff auf die Immobilie. Und dadurch wird nicht das Risiko natürlich schon minimiert, dass der Kredit ausfällt. Also das heißt, dadurch, dass ich mich halt auf Immobilien da spezialisiert habe, ist mir das bisher, Gott sei Dank, noch nicht passiert. Was schon ab und zu passiert ist, dass eben die Zinszahlungen, wenn man jetzt zum Beispiel monatliche Zinszahlungen hat, verspätet kommen, das schon, aber ich hatte zumindest bisher noch keinen Totalausfall.
Kannst du da jetzt feststellen, dass das mit den Zinszahlungen, dass die verspätet kommen, insbesondere wegen Corona auch der Fall ist, dass das jetzt gestiegen ist in der letzten Zeit? Oder wie schätzt du das ein, seitdem du da investierst?
Also meine Erfahrungen sind, dass es da keinen wesentlichen oder keinen großen Unterschied gibt. Also ich würde sagen, dass es, wenn dann nur minimal Auswirkungen bisher hatte. Ich meine, vielleicht kommt noch was, weil sich das ein bisschen verzögert oder in den nächsten Monaten kann es vielleicht anders aussehen, aber bisher war es tatsächlich so, dass da noch keine großen Ausfälle waren, zumindest auf der Plattform oder den Plattformen, wo ich da investiert bin.
Ja, das ist ja gut. Mhm. Super. Mhm.
Also es ist eine sehr spannende Sache.
Du auch noch keine Verluste eingefahren hast und wirklich bisher positive Erfahrungen mit den Investments dort auf der Plattform machst. Welche Fehlinvestitionen hat es vielleicht schon mal bei dir gegeben oder welche Fehler hast du auch gemacht, wo du gesagt hast, Mist, also das war jetzt ein völliges Fehlinvestment?
Also da muss ich sagen, so ein richtig großes Fehlinvestment ist mir Gott sei Dank wirklich noch nicht untergekommen. Das sind eher immer so kleinere Sachen gewesen, dass ich zum Beispiel bei den P2P-Krediten am Anfang einfach zu große Beträge investiert habe. Und wenn dann die ersten Verzögerungen dann mal waren, dann habe ich gedacht, oh Mist, ich hätte kleinere Beträge machen sollen. Dann kam zwar die Zahlung irgendwann, aber dann war ich auch erstmal verunsichert. Ich habe daraus gelernt, auch dort lieber kleine Beträge und dann auf viele P2P-Kredite verteilen. Bei Aktien ist jetzt sozusagen mal als Beispiel genommen, habe ich die Deutsche Post-Aktie gekauft vor 2 oder 3 Jahren. Das war auch so eine Geschichte, wo ich wirklich am absoluten Höhepunkt gekauft habe. Ist so dumm, wie es ist, aber ja, da war ich doch mal wieder zu ungeduldig und habe gedacht, boah, jetzt steigt, jetzt muss ich noch kaufen. Und dann habe ich das wirklich so am Höhepunkt gekauft und seit den 2, 3 Jahren, dass ich die habe, ist die, glaube ich, 95% der Zeit mein Investment immer Minus gewesen. Da habe ich mich schon ein bisschen geärgert. Aber auch hier sprechen wir jetzt nicht um extrem riesige Beträge. Und außerdem zahlen die auch fleißig Dividenden, so dass sich der Schmerz immer ein bisschen ausgleicht, dann einmal im Jahr, wenn die Dividendenzahlung kommt.
Ja. Mhm. Ja, das passiert ja leider vielen Privatanlegern, dass man quasi ja auch irgendwo auf dem Hochpunkt kauft und irgendwo die Rallye nicht mitnimmt. Und wenn man dann so eine Aktie getroffen hat, die danach irgendwie sich nur noch im Abwärtstrend befindet. Mhm. Aber wie du gerade sagst, also zumindest die Dividende ist so ein kleiner Trost und wichtig eben, dass das Unternehmen generell halt weiter fortbesteht und jetzt nicht irgendwie kurz vorm Konkurs ist. Ne? Aber so Market Timing ist eben an den Aktienmärkten immer so ein Problem. Deswegen hast du auch, sozusagen mal, ETFs angesprochen. Machst du das auch noch, also dass du mit Sparplänen investierst oder bist du dann doch da jetzt eher auf Einzelaktien unterwegs? Weil mit Sparplänen kann man ja eben diesen Market-Timing-Effekt ganz gut umgehen. Deswegen bin ich immer so ein großer Freund von Sparplänen auch, weil ich auch in Einzelaktien investiere. Mhm.
Ja, also ich habe auch ETFs, also im Bereich der erneuerbaren Energien. Aber ich habe im Moment keinen Sparplan. Aber es steht auf meiner Liste, das ist eins der Dinge, die jetzt in nächster Zeit ich wieder angehen möchte. Und bin da auch gerade schon am Schauen, welcher ETF sich da ganz gut eignen würde für einen Sparplan und dann möchte ich auch damit wieder anfangen. Aber im Moment habe ich eigentlich nur einzeln noch ETFs, aber keine Sparpläne. Aber auch ich finde es sehr sinnvoll und wie du sagst, dass man diesen Ausgleichseffekt hat, weil der Zeitpunkt, wenn man dann einmal im Monat meinetwegen das kauft, ist ja dann immer unterschiedlich der Aktienkurs und dadurch gleicht sich das wieder ein bisschen aus, ja. Richtig. Ich halte es auch gerade für vielleicht Frauen, die anfangen möchten, an der Börse tätig zu werden, ist das, glaube ich, ein ganz interessantes Vehikel, einfach auch um die Börse mal kennenzulernen, um vielleicht, ich meine, ETFs oder Fonds sind ja sowieso ein bisschen einfacher zu handeln als ein einzelnes Unternehmen, weil da muss man schon ziemlich genau hinschauen. Und so ist es ja einfach eine etwas passivere Geschichte. Da sind ja verschiedene Unternehmen drin enthalten oder mit dem ETF halt dann ein Aktienindex abgebildet. Und so ist es für einen Anfänger oder eine Anfängerin schon einfacher, mal einzusteigen, weil man sich nicht mit 20 Unternehmen auseinandersetzen muss, sondern die sind halt einfach da und der ETF passt sich dann ja entsprechend dem Index immer an.
Das stimmt. Also ich investiere ja quasi in einen Topf schon mit verschiedenen Aktien und muss mich eben nicht mit den einzelnen Unternehmen beschäftigen. Kann eben sagen, ja, wenn ich einen ETF auf den DAX auswähle, weil du ja gerade von dem Index sprachst, dann habe ich eben da die 30 größten deutschen Unternehmen drin und kann dann mal so meine ersten Erfahrungen sammeln. Finde ich, ist ein super Tipp von dir, dass man da eben mit Sparplänen einsteigen kann, ganz gut, um seine ersten Erfahrungen zu machen. Was würdest du sonst noch raten, jemandem, der eben gerade am Anfang steht?
Also ich glaube, das A und O ist schon, dass man sich erstmal ein bisschen informiert, wie funktionieren Geldanlagen, was sind so die Basics, dass man Bücher liest, dass man Podcasts anhört, so wie deinen jetzt, sich Videos anschaut oder Blogs, dass man einfach so eine gewisse Grundlage an Wissen, man muss kein Fachexperte werden, um an der Börse tätig zu sein, gar nicht, aber so eine gewisse Wissensbasis sollte man sich schon auch aufbauen. Und dann ist es natürlich im zweiten Schritt auch wichtig, was ich halt damals nicht so gemacht habe, überhaupt erstmal nachzudenken und zu überlegen, was sind denn meine Ziele, was will ich jetzt eigentlich erreichen mit meinem Vermögensaufbau? Geht es mir nur darum, ein bisschen Geld zu haben? Möchte ich später davon leben können? Was will ich erreichen? Und auch zu überlegen, was könnte denn meine Strategie sein? Welche Geldanlagen liegen mir? Also das sind schon mal die ersten Schritte, die jeder machen sollte, der da am Anfang steht. Und dann natürlich ein Depot anlegen, ein Tagesgeldkonto anlegen. Das sind für mich auch mit die ersten Dinge, die man tun sollte, um zu starten.
Cool, ja, da waren jetzt auf jeden Fall viele Tipps dabei. Wichtig fand ich, was du gesagt hast, dass man kein Fachexperte sein muss. Also Wissensaufbau ist natürlich wichtig, aber auch das, finde ich, ist immer so ein Vorurteil, was mitschwingt. Viele trauen sich eben nicht zu, weil sie eben sagen, ich bin ja kein Banker, ich bin kein Profi-Anleger oder ähnliches. Auch bei Bankern setzt man immer voraus, dass die auf jeden Fall die Profi-Anleger sind. Und auch das stimmt ja gar nicht unbedingt.
Richtig, das stimmt.
Es gibt ja auch viele Positionen in der Bank, wo man überhaupt nichts mit Investments zu tun hat. Und insofern, ja, also man muss, ich sage immer, man muss auf jeden Fall verstehen, was man da tut. Deswegen ist irgendwie der Wissensaufbau so wichtig. Aber fand ich eben schön, dass du es auch betont hast. Eben, man muss jetzt kein, Profi werden auf dem Gebiet, sondern einfach so die Basics vor allen Dingen verstehen, ne? Und da kann man dann ja auch drauf aufbauen, je nachdem, wie viel Spaß und Freude einem das Investieren dann auch irgendwann bereitet, ne? Vielleicht wird man dann ja auch irgendwann Profi-Trader und Day-Trader.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sogar recht groß, wenn man Freude daran hat, dann macht man das ja gerne und befasst sich ja gerne mit diesen Themen. Und wie du schon sagst, es gibt ja so Einrichtungen wie ETFs oder Sparpläne oder weitere Tools und Plattformen, die, ich sag mal, täglich wie Pilze aus dem Boden schießen, die es auch Laien oder Anfängern ja immer einfacher machen, mit diesem Thema zu starten. Also man muss wirklich nicht ein riesen Know-how haben, um da loszulegen. Und was auch ganz witzig ist, ist, kommt auch in meinem Buch dann vor, das ist auch einer der Gründe, dass viele Frauen sagen, ja, ich habe ja gar kein Geld, dann brauche ich mich ja auch nicht mit Vermögensaufbau befassen. Also es ist total witzig, dass viele Frauen denken, ja, wenn man kein Geld hat, dann braucht man ja auch nicht investieren und sein Vermögen aufbauen. Ja. So nach dem Motto, ja, investieren ist ja nur was für Reiche. Das ist eigentlich totaler Quatsch, weil gerade wenn man wenig Geld hat, dann ist es wichtig, dass man da am Aufbau arbeitet und was dran macht. Und das sind halt echt so ein paar Vorurteile, ja, mit denen man selber auch aufräumen muss und sich trauen, dann da den ersten Schritt zu machen.
Definitiv. Also das waren nochmal motivierende Worte auf jeden Fall von dir, dass man sich eben nicht davon abhalten soll. Irgendwann fängt ja jeder mal an und jeder fängt klein an. Und
richtig.
Vermögensaufbau heißt ja auch irgendwo am Anfang ist eben noch nicht so viel da. Ich denke nur die wenigsten von uns sind hier die Millionenerben und die meisten fangen eben irgendwann mal klein an mit einem Sparplan und dann vermehrt sich das Ganze.
Ganz genau.
Ja, nun sind wir auch schon relativ am Schluss angekommen. Ich habe jetzt noch 3 Fragen hier, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Und ja, die würde ich jetzt auch gerne dir stellen. Bist du bereit?
Ich bin bereit, Saskia. Schieß los.
Super. Geld ist für dich was?
Geld ist für mich ein ganz wunderbares Vehikel, um mein Leben so gestalten zu können, wie ich es wirklich möchte. Geld bedeutet für mich im Prinzip Freiheit und Freizeit zu haben, mein Leben nach meinen Vorstellungen auch leben zu können.
Sehr schön. Jetzt bist du schon so ein bisschen wahrscheinlich auch in die nächste Frage gekommen, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Okay. Reich sein bedeutet für dich?
Reich sein bedeutet für mich, mir meine Zeit komplett frei einteilen zu können, wirklich nur in der Form arbeiten zu müssen und dann und wie arbeiten zu müssen, wie ich wirklich Lust habe und mir dabei auch keinerlei Sorgen machen zu müssen, dass meine Grundbedürfnisse nicht abgedeckt werden.
Ja, ja, schön. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich mehr reisen, mehr in Urlaub fahren und noch viele weitere Projekte umsetzen, die aktuell alle noch an meinem Hinterkopf sind und in der Pipeline ja auf ihre Umsetzung warten.
Sehr schön, ja, cool. Ja, dann hoffe ich, dass du auf jeden Fall bald diese Zeit findest, um all diese vielen Projekte umsetzen zu können.
Ja, danke, ich auch.
Ja, und dann, ja, großes Dankeschön, dass du heute bei mir im Podcast warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ja, dann sind wir nun auch am Ende angekommen.
Ich danke auch, Saskia, dass ich hier dabei sein konnte und ein bisschen was von meinen Erfahrungen teilen mit den Hörerinnen und Hörern und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
Dankeschön und ein schönes Wochenende. Tschüss, Dina. Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.